Gut, ich darf euch heute mitnehmen in den letzten Teil dieser Serie «Weniger ist mehr». Wir haben ja angefangen mit dem Titel «Weniger Lärm, mehr Verbindung». Da hat Simon uns gezeigt oder uns ermutigt, dass wir es machen sollen wie Jesus. Zeit und Ruhe nehmen zum Betten, um diese Verbindung nach oben zu pflegen. Und dann als Zweites haben Andi und Vreni uns über weniger Last, mehr Rhythmus mitgenommen, rein, wie viel dass der Rhythmus, vor allem auch vom siebten Tag Rhythmus, uns bringt, uns in eine Ruhe einführt. Und dass die 4 Wochen Ferien auch noch etwas in sich haben. Genau, und dann weniger Materialismus, mehr Leben. Da hat Stefan uns gezeigt, anhand vom Beispiel vom Zachäus oder eben vom reichen Jüngling, dass wir auf die Liebe, die wir von Jesus bekommen, dass wir verschieden darauf reagieren können. Gehen wir darauf ein, machen wir unser Herz auf und gehen den Weg mit Jesus, oder ist uns der Reichtum lieber? Und gehen wir den Weg mit unserem Reichtum. Das war letzten Sonntag. Und dort war ich schon ziemlich müde. Das war mein 10. Tag, wo ich 4 Kinder hatte. Und das hat bedeutet, von morgen um 7:30 bis zum Abend um 8:30, 9 Streit schlichten. Und wenn nicht zäbe, dann schauen, dass die Hühner nicht vor Liebe verdruckt werden und dass die Gluckeri noch alle Eier haben, dass die nicht untersucht werden. Und am Montagmorgen hatte ich dann nur noch 2 Kinder und die haben Ferien gehabt und ich konnte ausschlafen bis am 7. Und dann hatte ich aber auf die 9. eine Massage buchen. Das bedeutet, das Kinderzimmer umwandeln in einen Massageraum. Und das Haus ist noch gestanden vor Dreck und der Simon hat gesehen, dass ich ziemlich in Eile bin. Und hat mir dann noch ein bisschen geholfen. Am 8:30 war alles picobello fertig. Okay, jetzt dürfte sie kommen. Ich habe die Agenda in Ruhe vorgenommen, habe nochmal so ein bisschen alles durchgeschaut. Und dann ist mir aufgefallen, dass ja die Person ihren Termin um eine Woche verschoben hat. Und das hat sie letzte Woche angerufen. Ich habe den neuen Termin zwar eingetragen, aber in der Eile den alten Termin nicht gestrichen. Okay, den Stress hätte ich mir dann ersparen und den Montagmorgen ganz in Ruhe angehen. Ich erzähle es jetzt ein bisschen überspitzt. Aber dann habe ich gedacht, ey, super, weil am Sonntag habe ich ja noch Predigt und ich hatte so viel los. Ich dachte, meine Güte, was war denn das für ein Thema? Und ich habe wirklich ein Konzept vornehmen. Ich habe keine Ahnung mehr, was für einen Titel das ich habe. Ich habe das vorgenommen und was lese ich? Jetzt kommt wieder das andere. Kannst du noch eins weitergehen? Hä? Okay. Weniger Eile, mehr Aufmerksamkeit. Ich habe es noch probieren zu korrigieren, aber irgendwie will es einfach mir nicht nehmen. Weniger Eile, mehr Aufmerksamkeit. Und mein Gebet war dann, Herr, du hast Humor. Ich bin einfach fasziniert, wie Gott einem einfach die richtigen Titel gibt, um daran zu arbeiten. Aber ich denke, ich bin nicht die Einzige, wo das Thema wichtig ist. Die Geschwindigkeit in unserem Leben hat in den letzten 75 Jahren konstant zugenommen. Besser, schneller, höher, schöner, globaler. Und der Joel hat mich letztens darüber aufgeklärt, dass das schnellste Auto der Welt, das noch strassentauglich ist, das fährt 560 km pro Stunde. Also da war nur ein kleines Beispiel. Und immer mehr Menschen merken, dass sie mit dem Lebenstempo überfordert sind. Es gibt sogar eine moderne Krankheit und die heisst Hurry Sickness. Also wenn du vor einen Bahnübergang fährst und du weißt, du musst jetzt 2 Minuten warten und du denkst bereits, oh, was könnte ich jetzt noch machen in diesen 2 Minuten? Vielleicht noch schnell ein E-Mail beantworten oder so. Oder du stehst schon im Laden an der Kasse und musst 3 Minuten warten und du denkst, okay, in diesen 3 Minuten könnte ich vielleicht noch schnell dort hinten noch etwas erledigen an die Information oder so. Wenn du immer das Gefühl hast, jede Minute, was kann ich noch daraus herausholen, was könnte ich noch machen, um diese Zeit unbedingt gut zu brauchen, dann ist es möglich, dass du ein bisschen in diesem Bereich von Hurry Sickness lebst. Ich durfte ein Jahr in Kenia leben. Dort ist es ein bisschen anders noch. Ich glaube, dort ist die Krankheit nicht entstanden. Und Kenianer sagen, die Schweizer haben Dauer und wir haben Zeit. Haben nicht ganz Unrecht. Jesus hatte auch keine Uhr und er hatte auch Zeit. Und er war eigentlich recht langsam unterwegs gewesen. Und wir wollen heute vielleicht ein bisschen schauen, wo steckt man denn einen Haufen Zeit, Energie drin? Was wollen wir denn alles erreichen? Weil deine Destination, wo du wirst enden und wo du deine Zeit investierst, das geht Hand in Hand. Wem oder was du deine Zeit gibst, das beeinflusst, wo du hinkommst. Du kannst deine Zeit nicht für A brauchen und dann bei B ankommen. Und wenn du deine Zeit irgendetwas oder jemandem gibst, wo nicht von Gott kommt, dann haltet das dich davon ab, Gottes Wille zu erfüllen. Und ich will nochmal den Satz von der Corrie ten Boom bringen, das hätte Simon schon gebracht. Wenn Satan dich nicht dazu bringen kann, zu sündigen, dann überhäuft er dich mit Arbeit. Wer hat das schon mal erlebt? Genau. Was hat denn Gott für einen Plan mit uns? Im Jeremia 29, Vers 13, da lesen wir, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen, und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und das Wort Gedanken, Mahashaba, das heisst Gedanke oder Plan oder Grund. Also Gott sagt, ich weiß, was für Pläne ich über euch habe. Ich weiß, was für Pläne ich über euch habe. Und wie schnell machen wir unseren eigenen Plan? Und wir sagen, okay, Herr, also ich möchte auf jeden Fall, zuerst einmal möchte ich mal meine Ausbildung machen. Und dann, die Liebe von meinem Leben natürlich, oder? Und etwa mindestens mit 25 möchte ich dann ein Haus, und zwar mit Swimmingpool, mindestens 5 Zimmer und schöne Aussicht. Und dann etwa 3 bis 4 Kinder gern und natürlich ein Auto. Und mit meinen Kindern bin ich ja wahrscheinlich ziemlich manchmal ein bisschen zackig unterwegs. Also nicht allzu langsam, eins mit ein bisschen Motor drunter, oder? Und dann, das will ich tun für dich. Und das kostet etwa so viel Geld, brauche ich dann noch. Und okay, Herr, würdest du bitte unterschreiben? Okay. Und Gott sagt, oh, zeig mal deinen Plan. Oh, nett. Oh. Okay, darf ich dir zeigen, was ich für dich parat habe? Okay, und dann kannst, würdest du bitte das unterschreiben? Darf ich? Und du sagst, wow, Moment her, da fehlen mir schon noch irgendein paar Details. Also ich meine, wo, wenn, mit wem und wie viel kostet das Ganze? Ich meine, das kannst du nicht machen, oder? Und Gott sagt, okay, machen wir einen Deal. Du unterschreibst ohne und ich sorge für alles andere. Okay? Wer ist dabei? Welcher Plan sieht stressiger aus? Merkt ihr etwas? Vertraust du Gottes Gedanken, Gottes Plan über dein Leben? Auch wenn du die Pläne nicht so genau kennst? Wonach verlangt dein Herz? Verlangt dein Herz nach, von ganzem Herzen nach seiner Gemeinschaft, nach seinen Plänen? Mir geht es manchmal so, ich habe schon Zeiten im Leben gehabt, wo ich gesagt habe, okay, Herr, dann gebe ich dir ein Vierteljahr Zeit für deine Sachen und den Rest mache ich dann. Okay, dann habe ich ja dir auch gefolgt. Und das ist ziemlich stressig. Weil dein Leben ist einmal gemacht. Und Gott hat auch einen Plan für dich. Und es passt aufeinander. Und wenn du einen Haufen anders reinschieben willst, dann kommst du in Eile. Ziemlich. Das ist stressig. Du suchst Gott in erster Linie nicht, um einen Job zu kriegen oder so, sondern du suchst ihn um seinetwillen. Seine Liebe, sein Herz. Und wenn du ihn hast, dann ist alles andere in ihm. Ach Herr, gib uns Offenbarung darüber. Ich merke, für meine 1,5 Kilo Hirnmassen ist das einfach zu viel. Das zu fassen. Wenn du ihn hast, dann ist alles andere. Die Fülle ist in ihm. Und dann hast du die Fülle. Zieh dir das einmal richtig rein. Jesus hat gesagt, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Und wie viel machst du? Und viele vergleichen Gottes Berufung so mit einem Jobbeschreib. Und wir denken vielleicht gerade so, wir Toggenburger, oder? Einer, der arbeitet, der ist etwas, oder? Das ist gut. Und wir Christen denken, ja, Beschäftigte für Gott, die sind in ihrer Berufung. Ja, vielleicht schon, aber vielleicht auch nicht. Wenn wir die Geschichte anschauen von Maria und Martha. Martha war auch beschäftigt. Erst noch für Jesus. Aber sie ist nicht ganz in ihrer Berufung gelaufen. Das heisst nicht, dass Maria nie etwas tun hat im Haushalt. Aber sie hat auch gewusst, wen es langt. Und sie hat das ablegen und sich Zeit nehmen, um Jesus zu Füßen zu sitzen. und seine Worte reinziehen und sich fühlen lassen von ihm. Vielleicht denkst du, ja, die Grossen, so wie Billy Graham oder so, die werden dann direkt neben Jesus sitzen. Ich weiss es nicht, vielleicht. Aber vielleicht ist es auch irgendeine unscheinbare Witwe, die überhaupt nicht bekannt war, die aber Gott von ganzem Herzen gesucht hat. Was niemand gewusst hat. Und wenn Gott für dich eine Bestimmung, eine Richtung hat, dann sollen deine Prioritäten die gleiche Richtung, die gleiche Bestimmung haben. Jesus hat ein Ziel gehabt, Gemeinschaft zu haben mit dem Vater und den Willen vom Vater zu tun. Und nicht mehr, nur den Willen vom Vater. Er war immer wieder bereit, sich unterbrechen zu lassen für Menschen. Und hat ihnen seine Zeit und seine Aufmerksamkeit geschenkt. Und dafür hat er manchmal auch dringende Sachen einfach mal stehen lassen. Und ich möchte euch Geschichte lesen in Matthäus 9, 18 bis 26. Ich habe jetzt hier nur zwei so Schlüsselverse rauskopiert. Das ist Jesus, wo mit dem Jairus geschwätzt hat. Und als er dies mit ihnen redete, siehe, da kam ein Vorsteher, fiel vor ihm nieder und sprach, meine Tochter ist eben gestorben, aber komm und lege deine Hand auf sie, so wird sie leben. Und Jesus stand auf und folgte ihm mit seinen Jüngern. Und siehe, eine Frau, die 12 Jahre blutflüssig war, trat von hinten herzu und rührte den Saum seines Gewandes an. Denn sie sagte bei sich selbst, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so bin ich geheilt. Jesus aber wandte sich um, sah sie und sprach, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Und die Frau war geheilt von jener Stunde an. Entschuldigung. Als nun Jesus in das Haus des Vorstehers kam und die Pfeifer und das Getümmel sah, spricht er zu ihnen, entfernt euch, denn das Mädchen ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie lachten ihn aus. Da gibt es übrigens auch, wenn man Jesus nachfolgt. Als aber die Menge hinausgetrieben war, ging er hinein und ergriff ihre Hand, und das Mädchen stand auf. Und die Nachricht hiervon verbreitete sich in jener ganzen Gegend. Das ist jetzt eine verkürzte Version, die im Matthäus-Evangelium so steht. Im Markus ist es noch ein bisschen detaillierter, weil zuerst hat nämlich die Tochter noch gelebt und er hat eine Art Wille, dass Jesus kommt, bevor sie stirbt. Und das werden wir jetzt dann noch sehen in einem Ausschnitt vom Film «Mann der 1000 Wunder». Schauen wir uns das einmal an. Bis der Film so weit ist, möchte ich noch ein paar Sachen dazu sagen. Jesus, der ja eigentlich auf dem Weg war zu dem Mädchen, ein Notfall, könnte man sagen. Da geht es um Leben und Tod. Der hat sich Zeit genommen für eine Frau. Und es heisst ja, es ging Kraft von ihm aus. Und dann war sie geheilt gewesen und er hat gemerkt, dass da heilende Kraft von ihm ausgegangen ist. Jesus hätte ja können denken, okay, ja, die ist geheilt, gehen wir weiter, machen wir vorwärts. Aber nein, er hat sich umgekehrt. Und er hat die Frau angesprochen mit meine Tochter. Und wenn wir das im Kontext von dieser Kultur anschauen, eine Frau, die mit ihrem Blutfluss ein bisschen geächtet war, hat er mit dem Anspruch, meine Tochter, ihre soziale Position wiederhergestellt. Und er hat ihr nicht nur sozial gedient, er hat ihr auch geistlich gedient. Er hat ihren Glauben gestärkt und bestätigt. Er hat gesagt, dein Glaube hat dich geheilt oder gerettet.
Bitte, bitte, Meister! Ich muss ihn sehen.
Da ist Jairus.
Jairus?
Ja, der Synagogenvorsteher.
Meister, 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 meine kleine Tochter. Sie liegt im Sterben. Bitte, wenn ihr jetzt in mein Haus mitkommt und ihr die Hände auflegt, dann wird sie geheilt sein.
Ja. Ich werde kommen. Ich komme zu ihr.
Oh, ich danke euch. Hier entlang, es ist nicht weit. Es ist nicht weit.
Oh, wer von euch hat mich berührt?
Bitte, Meister.
Irgendjemand von euch hat mich gerade berührt.
Herr, alle wollen dich berühren. Sieh doch nur die vielen Menschen.
Ja, ich weiß, jemand hat mich berührt. Ich habe gefühlt, wie mich meine Kraft verlassen hat.
Ich bin es gewesen, Herr. Ich habe in meinem Inneren geblutet. Viele, viele Jahre lang. Die Ärzte haben mir nicht helfen können. Ich hatte Angst, zu euch zu kommen. Ich hatte Angst vor diesen vielen Menschen. Und deswegen wollte ich euch nur berühren.
Meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh hin in Frieden.
Meister, ich bitte euch, bitte beeilt euch. Nein!
Herr,
nein.
Ihr braucht den Meister nicht länger zu bemühen.
Fürchte dich nicht. Sei stark im Glauben. Und deine kleine Tochter wird gesund werden. Kleines Mädchen, erhebe dich. Es ist Zeit zum Aufstehen.
Oh. Oh. Du bist gekommen. Du bist gekommen.
Ja, ich bin da. Ich bin da. Eure Tochter ist hungrig. Bringt ihr etwas zu essen?
Jesus hat sich Zeit genommen. Und da kommt auch raus der Jairus. Der ist in Eilung. Komm, mach jetzt, Jesus, bevor sie stirbt, oder? Gehen wir manchmal mit Gott auch so um? Oder nehmen wir uns Zeit für Gott? Vielleicht mögt ihr euch erinnern an Daniel aus dem Alten Testament. Der musste 3 Wochen warten, bis dann die Antwort von Gott ankam. Und der Engel hat gesagt, respektive Gott, hat gesagt, an dem Moment, wo du gebetet hast, habe ich geantwortet. Aber bis dann die Antwort beim Daniel ankam, ist es noch mal 3 Wochen gegangen. Lassen wir auch Gott Zeit zum Wirken. oder pressiert man? Denn Jesus, wo der Lazarus krank war, im Johannes 11,6, da steht, als er nun hörte, dass jener krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Mann, der hat Nerven gehabt. Können wir in die Ruhe reinkommen? Und ich sage nicht, dass wir Notfälle nicht ernst nehmen sollen. Jesus hat ihn auch ernst genommen, weil nachher hat er ihm gesagt, lasst uns ziehen nach Jerusalem, glaube ich. Ich bin jetzt gerade nicht mehr sicher, woher das reden müssen. Aber auf jeden Fall wollte er dort hingehen. Die anderen haben gefunden, ja nein, Herr, die haben die wollen umbringen dort, kannst du jetzt doch nicht machen. Und er hat gefunden, ich gehe. Also der Lazarus war ihm schon wichtig gewesen. Und er hat ihn auch geheilt schlussendlich. Er hat ihn wiederhergestellt, er hat ihn zum Leben erweckt. Und ich glaube, unser Leben könnte mehr Auswirkungen haben, wenn wir bereit sind, anderen unsere Aufmerksamkeit und unsere Zeit zu schenken. Und dafür halt auch mal unser Tagesprogramm zu unterbrechen. In Sprüch 19, Vers 2, da heisst es, wer zu schnell läuft, geht leicht fehl. Und das habe ich auch auf relativ harte Art müssen erleben. Vor gut 20 Jahren, da bin ich dann heimgekommen von einem Missionseinsatz und eine Frau hat angerufen und gefragt, ob ich Informationen von der Anastasis, die ich darauf gearbeitet habe, ihre geben für ihre Tochter, weil sie Interesse daran hat. Und ich habe dann gedacht, ja gut, morgen gehe ich in die Bibelgruppe, dann nachher nehme ich eine Broschüre mit, gebe es schnell ab und gehe weiter. Oder um 6:45 abfahren, 5 Minuten zum das abgeben und 10 Minuten zum Fahren, bin ich um 7:30 dort, in der Bibelgruppe. Und als ich geläutet habe, hat die Frau gesagt, okay, komm rein. Und ich dachte, ja gut, gehst halt noch schnell rein. Dann hat sie gefragt, ja, was willst du trinken? Und ich habe gedacht, okay, ein Glas Wasser geht am schnellsten. Und währenddem, dass sie mir zu trinken gegeben hat, hat sie gesagt, ja, manchmal fragt man sich ja schon, wieso dass man noch lebt. Und ich habe innerlich genau gewusst, jetzt musst du hören, jetzt musst du zulassen und für sie beten. Und gleichzeitig, die gute Schweizer Uhr hat einfach gesagt, das muss weitergehen. Und zu meiner Beschämung muss ich sagen, ich habe ihr irgendeine billige Antwort gegeben, habe mich dann verabschiedet, bin dann mehr oder weniger noch zeitig zu meiner Bibelgruppe gekommen. Die musste ich ja schliesslich leiten, oder? Also ich hatte ja Grund gehabt, zum Gehen. Und einige Monate später hat sich die Frau das Leben genommen. Und vor allem schockiert hat mich dann, als ich gehört habe von ihren Kolleginnen, die haben gesagt, und sie hat kein Wörtchen irgendetwas darüber gesagt. Niemand hat eine stille Ahnung gehabt, dass sie das machen will. Da habe ich gebüßt, da habe ich wirklich um Vergebung bitten. Und dort ist mir erst bewusst worden, was das heisst. Weniger Eile, mehr Aufmerksamkeit. Und später habe ich den Schwägerin von ihr getroffen. Wir sind in ein Gespräch und sie hat mir erzählt, dass ihr Sohn sich ganz komisch entwickelt, ist so in sich gekehrt, immer mehr. Und das hat angefangen, wo eben seine Tante gestorben ist. Und sie hat gesagt, weißt, ich habe Angst, dass er dieser Tante nachgeht. Und sie hat dann gefragt, ob ich mit ihm mal schwätzen könnte. Und der ist dann auch tatsächlich vorbeigekommen. Und Mann, ich habe geschaut, dass ich keine Eile habe. Wir haben etwa 3 Stunden wirklich Zeit verbracht miteinander. Und später hat mir dann die Mutter auch gesagt, es hätte sich irgendetwas gelöst nach dem Gespräch. Sich irgendwie etwas wieder aufgegangen. Ich sage jetzt nicht, dass er noch eine happy clappy das Leben ist, aber du weißt nicht, was du kannst bewirken, wenn du einfach dir Zeit nimmst. Und ich sage nicht, dass ich da ein hochpsychologisch gutes Gespräch geführt habe. Aber ich habe zugelassen, ich habe ihm ein bisschen Mut gemacht, ich habe gesagt, dass Gott ihn lieb hat und einen guten Plan hat für ihn. Und ich habe betet mit ihm am Schluss noch. Und Gott kann so Sachen unheimlich brauchen. Weniger Eile, mehr Aufmerksamkeit. Das heisst nicht, dass wir sonst nichts mehr tun, das will ich nicht gesagt haben. Ich denke, es gibt auch andere Sachen, die wichtiger sind. Aber sind wir aufmerksam und verbringen wir immer wieder auch Zeit mit Gott, wenn wir den Tag anfangen, zwischen ihnen und fragen, was willst du? Auch im Spitalalltag, wo ich noch in der Pflege gearbeitet habe, habe ich gemerkt, also die Stressatmosphäre, die oft war, die hat mich beeinflusst. Und ich war selber so ein bisschen gestresst oft dann. Und ich will das wieder loswerden. Ich bin immer noch dran. Das hängt manchmal ein bisschen nach. Haben wir manchmal eine Weile, bis wir das wieder los sind. Oder ich habe mich schon öppe ertappt. Vielleicht ist es der Rente von euch auch so gegangen, wo Kinder haben, oder vielleicht auch mit Kollegen zusammen. Du bist etwas am Machen. Und einer fragt, oh, Mami, das und will etwas erzählen. Und ich sage, aha, und mache weiter. Aber ich habe gar nicht wirklich gehört, was das Kind gesagt hat. Das ist auch etwas, was ich mir wieder vorgenommen habe. Gerade meinen eigenen Kindern lasse ich manchmal gar nicht so gut zu. Und da merke ich, da will ich auch weniger Eile und mehr Aufmerksamkeit, damit sie merken, sie sind gehört, sie sind wahrgenommen worden. Und im Hebräer 4,11 heisst es, befleissigt euch, in die Ruhe einzugehen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Die Ruhe, die fällt nicht einfach so über dich, in der heutigen Zeit schon gar nicht mehr. Und es heisst nicht, befleissigt euch, um quantitativ möglichst viel zu leisten. Das heisst es nicht. Es heisst, befleissigt euch, um in die Ruhe einzugehen. Zum ruhig werden, wir müssen etwas dazu tun, zum Entschleunigen, zum oben runterkommen. Eine gute Frage ist vielleicht am Morgen, wenn wir aufstehen, Vater, was willst du, was ich heute tue? Was willst du, was ich heute sein lasse? Und ich habe letztens mit Lippenstift auf den Spiegel geschrieben, relax. Ja. Und nimm doch auch mal deinen Lippenstift. Oder den von deiner Frau, sie kann jetzt ja eh nicht so gut brauchen. Und lass dir ein Wort geben von Gott oder überleg dir. Oder schreib halt weniger Eile oder was auch. Oder wenn du noch kreativer sein willst, dann kannst du auch noch Nagellack nehmen. Und mit dem schreibst du dann, ich tue und ich lasse. Und dann kannst du mit Lippenstift kannst jeden Tag wieder etwas Neues schreiben, oder? Und so vergisst du es weniger, weil beim Spiegel kommst du wahrscheinlich Alltag vorbei. Das wäre so eine Möglichkeit. Oder für die, wo kein Lippenstift zu Hause haben oder die jetzt nicht wollen für das missbrauchen. Habe ich noch Karten mitgebracht und da dürft ihr sonst eine auswählen, wo ihr dann könnt an den Kühlschrank hängen oder irgendwo an den Spiegel von mir aus. Und das eine heisst, ich lege es dann einfach da vorne an und die eine möchte mitnehmen, dürfen die gerne mitnehmen. Take time. Oder einfach durchatmen. Ihr dürft natürlich auch eure eigenen Karten machen, da könnt ihr kreativ sein. Aber ich merke, gerade eben, wenn man in Eile ist, wenn man sich am Morgen schnell richten muss, damit man dann parat ist, dann vergisst man das so schnell und zumal ist es Abend. Und da würde ich euch ermutigen, macht euer Reminder irgendwo im Haus. Damit ihr auch daran denkt, um euch befleissigen, in die Ruhe einzugehen. Okay? Weil wer zu schnell läuft, geht leicht fehl. Also entschleunigen, einen Schritt oben runterkommen und auf Gott schauen. Denn ich weiß, was für Gedanken, was für Pläne ich für euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem, nicht von halbem, von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Welchen Plan unterschreibst du? Mit welchem Plan gehst du durch dein Leben? Und ja, es ist spannend mit Gottes Plan. Und keine Angst, diese Sachen, die könnten da schon auch wieder irgendwo, aber vielleicht halt nicht so deiner Zeit oder genau so, wie du erwarten würdest. Aber Gott weiss, was für Plan er für dein Leben hat. Und glaub mir, der Plan, den Gott für dein Leben hat, der ist der beste, der schönste, der wunderbarste Plan, den du in deinem Leben je könntest haben. Das schönste Leben, es heisst nicht das bequemste Leben, aber das erfüllteste Leben, wo du je könntest haben, hast du, wenn du Gottes Plan unterschreibst. Und dann, eins ums andere, wird er dir zeigen, wenn du ihn suchst. Ich würde dich ermutigen, diesen Plan zu suchen und das einmal ein bisschen hinten an zu tun. Und ich würde noch beten. Vater, wir danken dir für die guten Pläne, die du hast in unserem Leben. Für unser Leben, auch wenn wir es nicht sehen. Und uns vielleicht noch gar nicht vorstellen können. Aber wir danken dir, dass du für jedes Einzelne hier einen guten Plan hast. Und wenn du das sagst, dann ist es so, dann ist es wahr. Und hilf du jedem Einzelnen, können entschleunigen, weniger Eile zu haben, und auf dich, auf dein Herz, auf deine Liebe, auf deine Pläne aufmerksam werden. Und schenk uns den Mut, sich auf diesen Plan auch einzulassen und diesen Weg zu gehen. Und dort, wo wir es brauchen, schenkst du uns auch ein heldenhaftes Herz, um mit dir Schritt für Schritt ohne Wackeln und davorrennen zu gehen. Wir danken dir für dein Führen, für deine Pläne und für deine Treue, dass du uns nicht verlassen wirst bis ans Ende der Welt. Amen.